willkommen beim Verkehrs- und Kneipverein Bad Württemberg zum Podcast, der Podcast für Bad Württemberg. Vielen lieben Dank für die abermals tollen Rückmeldungen und das Feedback zu unserem Podcast. Die letzte Folge war ja zu den Gewerbetreibenden in Württemberg, das war der erste Teil. Der hat nicht nur richtig viel Spaß gemacht mit Eva und Peter, sondern er hat auch ganz viel Feedback gebracht. Und das nicht nur im Blumenladen und im Friseur, sondern teilweise auf der Straße oder natürlich auch per E-Mail oder ähnliches. Auch hier bis ins weite Bielefeld. Vielen Dank, Lisa, nochmal für die Rückmeldung. Wir freuen uns immer über jede Nachricht, Anmerkung und so weiter. Also macht weiter so. Auch heute geht es darum, natürlich Wissenswertes aus unserer schönen Stadt rüberzubringen, die ein oder andere Anekdote vielleicht zu erfahren und auch zu erzählen. Und ich garantiere euch, dass heute was kommt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso aber auch insbesondere für neu hinzugezogene, aber auch alteingesessene, das Ganze attraktiv zu machen und Bad Württemberg natürlich damit auch attraktiv zu machen. Und somit auch eine Brücke zwischen alt und neu zu schlagen, halt, dass alle davon profitieren. Wenn ihr Ideen, Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich über die sozialen Medien oder über die E-Mail-Adresse podcast-badwürdenberg@gmx.de oder persönlich oder über welche auch immer Kanäle halt gerne mitteilen. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Mein Name ist Christian Beierstedt. Ich darf diesen tollen, herzlichen Podcast immer wieder gerne moderieren und freue mich heute Abend insbesondere auf drei tolle Gäste, die wir dabei haben. Ja, was haben wir vor? Es ist das Flachsjahr, was ihr ausgerufen habt. Wie wir auch gerade im Vorgespräch ein bisschen erfahren haben, ihr müsst verzeihen, ich bin nicht so fit in dem Thema, aber weiß, dass ihr ganz, ganz fit seid. Das habe ich nämlich jetzt schon erfahren und es gibt ganz viel zu erfahren. Deswegen freuen wir uns insbesondere den Heimatverein Bad Württemberg hier zu haben und ausgewiesene Expertinnen bei uns zu Gast zu haben. Zu einen die Vorsitzende des Heimatvereins Ilse Klinke. Hallo Ilse, herzlich willkommen.
Hallo Christian.
Schön, dass du dabei bist. Und dann die Akteure aus dem Flachsjahr, Regina Reichberg und Marita Schäfer. Euch beiden auch ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr Zeit habt und dabei seid.
Hallo.
Ja, hallo. Hallo.
Sehr schön. Prima. Ja, wie das Ganze funktioniert und was das bedeutet und was das alles mit sich aufhat, werden wir heute erfahren, denn es gibt da ganz, ganz viel zu lernen. Ilse, der Heimatverein und du als Vorsitzende, vielleicht erstmal, um da reinzukommen halt, was habt ihr schon gemacht oder was macht ihr denn insbesondere halt als Heimatverein? Weil ihr seid ja auch in der Presse ständig zu sehen, sag ich mal.
So hin und wieder, ja.
Ja, genau. Halt. Aber vielleicht kannst du ja mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen mitbringen auf dem Weg, was wir von euch lernen können.
Ja, wir haben eine relativ große Vergangenheit, muss man einfach sagen. Wir haben ziemlich viel bewegt hier im Ort. Ohne mich jetzt speziell loben zu wollen oder den Verein speziell loben zu wollen. Aber es ist eine Menge passiert durch den Heimatverein. Vielleicht in zwei Sätzen. Wie ist das damals gekommen, dass sich der Heimatverein gegründet hat? Vielleicht können sich noch einige an Rudolf Ebbers erinnern. Das ist unser großer Vorsitzender, unser Ehrenvorsitzender inzwischen. Der ist leider verstorben, aber der hat damals die ersten Stadtführungen gemacht. Württemberg hat ja eine ganz bewegte Geschichte, speziell mit der Oberstadt und dann auch im 18. Jahrhundert, anschließend dann die Unterstadt. Hier, wo wir sitzen, der Spankenhof, das war damals das erste große Gebäude in der Unterstadt. Auch der Heimatverein spielt hier eine große Rolle, denn der hat damals dafür gesorgt, dass dieses Gebäude erhalten blieb. Das sollte abgerissen werden und inzwischen ist das dann durch unsere Initiative unter Denkmalschutz gestellt worden. Und der Rudolf Ebbers, der hat damals eben diese Stadtführung gemacht und nach so einer Stadtführung haben sich einige Leute dann zusammengetan und gesagt, wir müssen unbedingt die Württemberger Geschichte erhalten und wir müssen die weitertragen und wir müssen dafür sorgen, dass solche Dinge auch in Zukunft weiter an unsere Nachkommen gegeben werden können. Damals waren die Gründungsgruppe 11 Personen, Männlein und Weiblein. Inzwischen sind wir gewachsen auf so circa 80. Mhm. Kleiner Verein eigentlich, ne? Wenn man so Sportverein und Schützenverein und so weiter betrachtet, sind das eigentlich relativ wenige. Aber wir haben uns dann Ziele gesetzt. Damals zum Beispiel, eben wie ich schon gerade gesagt habe, die Erforschung der Heimatgeschichte, dazu alte Bilder und Schriften sammeln und durchforsten, Pflege und Erhaltung von ortsbildprägenden Gebäuden, wie ich schon gerade gesagt habe, der Spankenhof. Dann haben wir zum Beispiel die alten Brunnen wieder aufgebaut, oben in der Oberstadt, auch in der Mittelstraße, den Kump. Und als Fernziel galt damals schon der Wehrturm. und die Stadtmauer, die immer weiter verfiel, dass man das erhalten musste als Zeitzeuge aus der Entstehungsgeschichte von Württemberg. Und dann aber auch Brauchtum, den Austausch von Informationen in unserem Verein über eben diese Historie, über die plattdeutsche Sprache, was schon schwierig ist, die plattdeutsche Sprache zu erhalten und immer wieder die Leute, die sie sprechen können, anzuhalten, davon zu erzählen und das zum Besten zu geben. Auch altes Liedgut gehört dazu, was wir immer mal pflegen, wenn wir uns treffen, dass wir mal wieder alte Lieder singen. Ja, wir haben in der Vergangenheit die Bildstöcke auch in unsere Obhut genommen. Dann haben wir auch, und das spielt jetzt wieder in das Thema, was wir heute Abend haben hier hinein, versucht, altes Handwerk zu demonstrieren. Und das kam zum Beispiel bei den historischen Märkten ganz gut zum Ausdruck. Mhm. Wir haben ja damals, der erste historische Markt war 1987, da haben wir versucht, eine Zeit um die Jahrhundertwende, also 1800, 1900 darzustellen und in dem Zusammenhang eben altes Handwerk und auch alten Brauchtum und alte Handelsware darzustellen. Und da waren eben auch die Spinnerinnen in der Stube und da war der Schuster und da war auch der Maler und die haben halt gezeigt, wie man es früher gemacht hat, nicht mehr, wie man es heute macht. Und dass das nicht in Vergessenheit geriet, das haben wir versucht damals zu zeigen. Ein bisschen ist das jetzt ausgelaufen mit den historischen Märkten. Wir werden hin und wieder mal angesprochen, dass wir sowas nochmal wieder wiederholen sollten, aber das ist bei den heutigen Auflagen relativ schwierig.
Wir kommen nachher nochmal zu, vielleicht was eure nächsten kommenden Projekte sind des Heimatvereins, was da vielleicht in Zukunft, aber das war so ein bisschen der Grund halt, warum ihr gesagt habt, okay, und da versuche ich jetzt mal ein bisschen überzuleiten halt zu den Akteurinnen Regina und Marita, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssten wir eigentlich in 2021 trotz Corona und allem möglichen halt das Flachsjahr ausrufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt bin ich ziemlich unbeleckt. Ich habe ja vorher mal geguckt, wie Flachs tatsächlich aussieht halt und ich habe gerade schon ganz, ganz viel gelernt. Aber Regina, was war denn jetzt der Ansatz dafür zu sagen, okay, Flachs ja und was muss denn alles da rein von eurer Seite her? Was?
Ja, in 2020 haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was kann man als altes Handwerk darstellen, interessant darstellen, was auch mit in die Neuzeit genommen werden kann, was eine Wertschätzung des Materials hervorhebt, was ja auch heute in aller Munde ist. Wie kann man Menschen dafür begeistern, in den Heimatverein einzutreten? Und dann sind wir in den alten Büchern darauf gestoßen, dass in Württemberg halt Flachs angebaut wurde. Um 1800 herum stand zum Beispiel in dem alten Buch, der hauptsächliche Nahrungszweig ist der Ackerbau und die Spinnerei gewesen. Also hat das wirklich eine ganz wichtige Bedeutung gehabt damals. Und dann haben wir gelesen, dass das sehr intensiv durchgeführt wurde und es gab eine königliche Spinnschule, was ganz Außergewöhnliches war.
Die war in, ich muss Entschuldigung dazwischen fragen, die war in Bad
Wünnenberg? In Wünnenberg, ja, okay. Waren die angesiedelt.
Weißt du wo?
Also, das weiß ich nicht, okay. Nein, das müssen wir noch herausfinden. So, und dann ist die Idee gereift, Mensch, wir machen jetzt in 2021 ein Flachsjahr. Wir zeigen mal wirklich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wir hatten es ja schon gelesen, dieses Rad zeigt ja deutlich, dass man das ganze Jahr über arbeiten muss, wenn man wirklich Leinen zum Schluss daraus entwickeln will. Und dann haben wir überlegt, also dann hat zum Beispiel die Landtechnikgruppe sich bereit erklärt, wir haben einen Acker zur Verfügung, ihr könnt den nutzen. Ah ja, wir können den nicht nutzen, könnt ihr nicht sehen? Oh ja, ein Bauer hat sich bereit erklärt, jo, ich mach das, ich nehme diese, wie heißt die nochmal, Sage, wie heißt denn das nochmal, sag mal flott. Dieses Ding von hier. Eine Ecke oder was?
Nein, diese Säge.
Der Scheffel,
der Saat.
Der Seeschiff,
Saatscheffel.
Plattdeutsch, genau.
Saatschippel,
genau.
Ihr müsst aufpassen, wenn ihr auf den Tisch haut, dann klingelt das bei den Zuhörern und Zuhörern immer im Ohr. Also, da müsst ihr noch
aufpassen. Das lasse ich dann nicht. Ja, genau. Ja, und so entstand das, dass die halt den Acker zur Verfügung stellten. Und dann ging es, wann sehen wir? Und es war wirklich schwierig. Das Wetter hat uns so einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir dann ganz kurzfristig gesagt haben, okay, diesen Mittwoch wird's gemacht. Und da natürlich auch noch Corona-Zeit war und wir einfach es nicht geschafft haben, viele Menschen dorthin zu bringen, haben wir dann lediglich gesät. Gleichzeitig haben die Bauern dann noch Kartoffeln gesät, sodass es eine ganz schöne Aktion war.
Wann war das? Kannst du was so sagen? Weil ihr wart ja am 1.4., glaube ich, im Sinnfeldboten auch nochmal mit einem Bericht drin, wie das Flachs da jetzt aussieht halt. Da war ja auch sehr viel beschrieben halt. Wann habt ihr gesät?
Ende April, Anfang Mai, glaube ich, war es schon. Ne? Gar nicht. Ja, Ende April, okay. Anfang Mai war es, genau.
Und wo?
Oben an der Landtechnikscheune.
Auf dem Hassel.
Da, wo jetzt die Grandmühle hinkommt, ne? Oder aufgebaut ist wieder. Genau. Und die Bauern haben das wirklich auch sehr gewissenhaft gemacht und waren auch ganz begeistert, aber auch erstaunt, auf was man alles achten muss, ne? Bei dem Säen.
Auf was zum Beispiel wäre jetzt ja die Frage und ist die Frage?
Das könnte, also, glaube ich, Marita eher erklären.
Was ist da so, also weil du sagst Besonderes? Also,
ja, bestimmt.
Ja, Flachs ist ein Flachkeimer und Flachs benötigt einen sehr festen Boden. Früher hat man auf Plattdeutsch gesagt, du musst mir ob tanzen können. Also es muss ein sehr fester Boden sein. Jetzt waren die Bauern hier in Württemberg so eifrig und haben den Boden so fein und so schön hergerichtet, dass ich dann gesagt habe, das muss aber ein bisschen fester werden. Ja. Aber sie haben das toll gemacht, sie haben das noch fest mit einer Walze angewalzt und wir haben dann später auch gesehen, dass es wunderbar aufgegangen ist und es wächst jetzt wirklich sehr schön. Also das war nur eine Sache, dass man ja sehr viel zu beachten hatte. Auch die Fruchtfolge vorab war schon wichtig früher, damit eben der Flachs, später Lein, auch einfach eine gute Düngung hat, ne, und gut wächst. Denn der Flachs sollte ja lang hoch wachsen und sollte eine gute, schöne, lange Faser hergeben.
Okay, dann wurde das quasi hergestellt, also das Feld wurde da bestellt und dann habt ihr aber noch weiter geplant halt, oder?
Naja, sind wir natürlich jeden Tag dahin und haben geguckt, ob es auch wächst, ne, ob es auch rauskommt. Und es hat sich wirklich Zeit genommen, weil es ja lausig kalt war. Lausig kalt war auch immer noch, ne? Aber jetzt sehen wir, dass es wunderbar herausgekommen ist und das Unkraut natürlich auch. Und in diesem Rahmen würde ich dann gerne dazu aufrufen, jeder, der Lust hat, uns zu helfen beim Jäten, denn das ist auch ganz wichtig, sonst kommen nicht genügend Pflanzen raus, wenn das Unkraut diese gute Saat verdrängt. Also, wir werden das dann öffentlich machen, ne? An einem Tag, vielleicht in den nächsten 14 Tagen, wenn schönes Wetter ist und das abgetrocknet ist, dann könnte man es machen. Also jeder, der Lust hat, damit hinzukommen und ein Stück weit zu helfen, es ist ja kein großes Feld, kann man noch ein schönes Gaudi daraus machen.
Wir müssen ein bisschen wegen Corona aufpassen wahrscheinlich, aber das habt ihr im Griff. Ja, und so, die melden sich alle, Ilse, bei dir.
Ja, könnten wir, warte mal, ich bin nicht immer da. Bei Regina.
Okay, oder bei Regina, ja, alles klar. Ja. Also jeder, der helfen möchte und diesen Podcast hört, der möge bitte zu Regina und sich da melden, dass das losgeht halt. Ja,
sehr gut. Okay, ja. Und wir müssen nicht unbedingt auf den Bauch robben dabei, ne? Das ist nämlich so eine Sache, das wurde so erzählt, dass die Frauen dann auf dem Bauch liegend dieses Unkraut gejätet haben, ne? Oder wie muss
in
man das verstehen?
In Hüxken,
möchte zu du überkriegen.
So, wenn es euch da draußen jetzt genauso geht wie mir, dass die Damen mich abgehängt haben, dann ist es jetzt soweit. Also Robben muss man muss nicht auf den Bauch, das habe ich jetzt verstanden und in anderer Stellung war es früher anders halt. Ne?
Also das Jäten war besonders wichtig, weil die Quecken, hat man auch gesagt, war ein großes Problem. Wenn die zu stark wurden, konnte der Flachs nicht mehr wachsen oder auch
der Teufelszwirn, hat man gesagt, eine rankende Pflanze, ja, konnte eben so ein ganzes Flachsfeld zunichte machen.
Disteln ist auch schlimm.
Ja, ja, und somit musste man eben wenigstens zweimal jäten. Für den Wurmbefall oder den Mäusebefall, da halfen die guten Gebete und da halfen auch die Palmzweige, die man an die vier Ecken des Flachsfeldes gesteckt hat. Also die halfen da schon, aber das
Also das haben wir gemacht, ne? Also das hilft uns schon sehr, ne?
Mit den Palmzweigen.
Das Gebet und die Palmzweige, ja, das haben wir gemacht.
Okay. Aber das Das Jäten war dann eben sehr wichtig und das war auch sonntags erlaubt. Und das war dann bei den jungen Leuten sehr beliebt, von daher vielleicht auch ein Aufruf. Die jungen Mädchen sollten jäten und die jungen Männer durften ausnahmsweise dazukommen. Und somit hat man dann ja geflaxt. Man hat Spaß gehabt miteinander, man hat sich was erzählt. Und somit hat man diese Arbeit eben auch gerne gemacht.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich hier auf den Arm genommen werde oder ob das stimmt.
Nein, kann man alles belegen, ist wirklich dokumentiert worden.
Ich glaube euch das mal alles.
Du siehst einfach dadurch, dass das so einen Spaß machen kann, sich damit zu beschäftigen. Das war für mich völliges Neuland. Und als ich das Spinnen ausprobiert habe, habe ich geflucht, wer weiß wie, weil das so schwierig ging. Trotzdem finde ich dieses Jahr mit all ihren Aktionen so toll, wirklich, das macht richtig Spaß. Also, wenn wir da jetzt weitergehen auf die zweite Aktion, nämlich Ende Juli oder Mitte Juli, Ende Juli, man muss ja immer gucken, wie das Wetter dann ist, da haben wir uns überlegt, dass wir eine Wanderung machen zum blühenden Flachs. Und dann wandern wir dorthin und erklären die Flachspflanze und die bisherigen Tätigkeiten. Wir erzählen vor Ort von Mythen und Aberglaube und über die Heilkraft der Flachspflanze. Und wenn es geht, können wir auch einen kleinen Umtrunk anbieten. Und auch diese Aktion findet dann natürlich auf dem Gelände der Landtechnikscheune statt.
Und die Informationen dazu gibt es dann auch wiederum bei euch, Ilse?
Oder? Ja, über unsere Homepage, ne, www.heimatverein-wünnenberg.de, heimatverein-wünnenberg.de.
Aber auch Brigitte.
Aber auch in der Zeitung.
In der Zeitung
auf jeden Fall werden wir das auf jeden Fall kurzfristig bekannt geben.
Ja.
Jetzt waren wir gerade mal bei der zweiten Aktion gewesen und jetzt nochmal ganz kurz Marita reinzuholen, weil du hast ja sehr tiefes Fachwissen. Wir wollen mal ganz kurz erklären, warum du das hast, weil du bist Webmeisterin, ne, wie ich das erfahren habe. Ja. Das heißt also, du kannst das selber tatsächlich auch so machen. Ja. Und wie ich jetzt verstanden habe, entsteht aus Flachs auch Leinen halt. Ne? Das ist das, was können jetzt alle nicht sehen, aber das liegt bei uns auf dem Tisch hier. Wir haben ein paar Fotos gemacht, die veröffentlichen wir auch, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, für die, die jetzt neu in die Schule kommen und gar nichts wissen oder die aus der Schule rausgehen und immer noch nichts wissen, halt, was das bedeutet. So sieht das dann aus, halt, was man mit dem machen kann. Was ist denn das Besondere? Was geht es denn da weiter halt?
Ja, also aus dem Leinsamen wird Flachs und aus Flachs wird Leinen. Warum das so ist, gibt es keine wirkliche Erklärung zu. Ist einfach so. Ja, wie geht es weiter? Nach der Blüte kommt dann die Ernte, recht schnell.
Nach einem Tagessatz, glaube ich, irgendwie, ne, hast du gesagt? Oder war der mit den 100 Tagen da irgendwie das im Kopf? Ne?
Ja, nach 100 Tagen ist die Ernte, also die Blüte blüht nur einen Tag und entwickelt dann sofort diese Samenkapseln. Und wenn die Samenkapseln so gelblich-braun, berührt, Hirl, hat man gesagt, wenn die dann so aussehen, werden sie geerntet. Dann zieht man die gesamte Pflanze aus dem Boden heraus. Dann muss sie wieder trocknen, man stellt sie auf, in Richten, hat man hier in Wünnenberg gesagt oder hier in der Gegend gesagt. Und nach dem Trocknen muss man dann die Samenkapseln abziehen, das ist das Riffeln. Danach wiederum muss die Pflanze anrotten in Rötekuhlen. Das kann man sich in Wünnenberg, in Meerhof noch ansehen. Da gibt es eine Rötekuhle, wo man also Flachs in Wasser eingetaucht hat. Somit konnte die Pflanze etwas anfaulen. Ja. Ja, das sind alles langwierige Prozesse. Hier werden wir die Taurotte oder Tauröste, sagt man auch, machen. Danach werden wir wieder diese Pflanze trocknen. Das hat man in schlechten Jahren, so wie in diesem Jahr, häufig im Haus am Ofen gemacht. Somit hat es diese großen Dorfbrände gegeben Es war zwar unter preußischer Regierung verboten, das durfte man nicht, aber auch früher hat man schon verbotene Sachen gemacht. Und somit kann man das also in Wünnenberg, in Fürstenberg, in Bleibesche nachweisen, dass dadurch eben diese Dorfbrände ausgelöst wurden. Und ja, nach diesem Trocken muss man dann diese Pflanze brechen. Hier in Wünnenberg hat es eine Bokemühle, Boken kommt vom Brechen, eine Bokemühle gegeben. Da hat man Flachs und auch Hanf gebrochen. Hanf ist ja auch angebaut worden.
Bei manchen heute, glaube ich, immer noch. Ne? Aber
ja, also diese Bokemühle hat es ja auch gegeben, aber man hat auch in den Häusern eine Breche, damals hat man gesagt Racke, gehabt. Da haben die Leute sich dran abgerackert, das ist eine schwere Arbeit. Diese Gerätschaften haben wir alle hier in Wünnenberg. Und das
dieser Spruch, den du gerade so nebenbei fandest, das stimmt, also abgerackert kommt von dieser
Racke. Ja, also das ist eine unheimlich schwere Arbeit.
Ja. Okay.
Das kann ich bestätigen. Wir haben das ja gemacht und wer das einmal probiert hat, der kann das auch.
Beschreib einmal, für was muss man da machen oder wie geht das?
Das ist also ein Gerät, wo dann diese Flachspflanze, diese getrocknete, harte Flachspflanze draufgelegt wird und dann muss man das brechen. Ne?
Weichschlagen.
Diese hölzernen Bestandteile, die fallen dann an der Seite raus und es bleiben diese Fasern übrig. Aber das ist schon eine sehr, sehr schwere Arbeit.
Und daran hat man sich dann abgerackert halt.
Abgerackert. Und die Pflanze besteht ja eben aus der Faser und aus dem hölzernen Kern. Und dieser hölzerne Kern, das sind Schäbel. Die muss man herausschlagen. Und wenn man die nicht herausbekommt, dann bleibt das Leinen schäbig.
Und also die Damen, ich hoffe, dass ihr mir das alles versteckt.
Also wenn ihr nächstes Mal das Wort schäbig über den Weg läuft, dann weißt du, woher es kommt.
Ja.
Und dann denkst du bestimmt an uns.
Ja, meine Kinder sagen mir, Papa, du spinnst halt. Du hast das vorher auch schon so gesagt.
Ja, das sind eben ganz spannende Sachen. Und ich finde es auch so faszinierend, dass diese Worte in unserem Sprachgebrauch noch vorhanden sind. Ja, nur wir können sie nicht mehr so deuten. Aber wenn wir, und das haben wir ja vor, diese Arbeitsschritte dann mal zeigen, wird es ganz spannend, dass man eben dann diese Begriffe auch deuten kann.
Und das zeigt ihr an diesen Stationen, an diesen Aktionen, die ihr quasi habt. Zwei hast du, Regina, schon beschrieben und es gibt noch eine weitere oder zwei weitere oder so.
Ja, die dritte Aktion hat sie ja schon beschrieben, ne? In der dann wirklich der Flachs geerntet wird. Ne? Das heißt, rausgezogen wird und diese einzelnen Schritte, die sie beschrieben hat, gemacht wird, auch da vor Ort möglichst. Und dann Ende September wird dann in der Heimatvereinsscheune der Flachs verarbeitet. Also, was sie gesagt hat mit dem Brechen.
Sie und ist
mit
Ilse.
Ilse, ja, genau.
Ja, ja, ich versuche mal ein bisschen zu moderieren.
Ja, ist ja gut. Klar, gut, ne? Da werden die einzelnen Techniken vorgestellt und jeder kann es auch mitmachen. Wer will, kann das mal ausprobieren. Ne?
Ja, und dafür haben wir extra im Prinzip eine Spinnstube eingerichtet. Wir haben einen Webstuhl gekauft, der entsprechend ist, wir haben uns das bestätigen lassen von Marita, entsprechend aussieht, wie die Webstühle hier früher vor Ort gewesen sind. Und wir wollen eben auch die ganzen Utensilien, die man in um diese Flachsverarbeitung kennt, dort ausstellen und quasi so eine Spinnstube einrichten.
Genau. Und das findet dann in der Scheune statt, wenn das tatsächlich gemacht wird. Und jeder, der möchte, kann das dann auch mal probieren.
Jeder, der möchte, der kann das probieren. Wir hoffen, dass das unter Corona-Bedingungen möglich ist, dass man sich da formlos trifft oder eben dann vielleicht mit Anmeldung für diejenigen, die da wirklich intensiv rein wollen.
So, aber September, wenn ich das richtig verstanden habe, momentan sieht es ja gut aus. Ne?
Sieht das gut aus. Das wird dann oben in der Heimatvereinsscheune gemacht, auf der Oberstadt. Ne? Und dann kann man auch mal sehen, dass dort in der Scheune ja wirklich auch vieles möglich ist, weil es ein großer Raum ist, in dem man wirklich gut solche Dinge machen kann, auch über das Jahr hinaus. Es wäre schön, wenn sich daraus etwas entwickeln würde, dass man sagt, wir richten hier eine wirkliche Spinnstube ein, wo man auch die Aktivitäten weiterhin macht. Ne? Dass jeder, der Lust hat zu weben, auch weben kann. Wenn jeder, der spinnen will, kann man auch das Spinnen zeigen. Also so, ne? Das wäre so unsere Idee.
Okay.
Dass das auch nicht nur bei 21 bleibt, sondern ein fester Bestandteil wird. und dann auch wirklich schaut, was hat es noch in diesen Bereichen gegeben. Ne?
Denn als handwerkliche Tätigkeit.
Ja, es gibt drumherum. Ja danach auch, wie Marita schon sagte, hat es hier eine Papiermühle gegeben. Ne? Die Papiermühle hat Leinenlumpen verarbeitet. Das wäre dann so das nächste Jahr, was man dann für solche Aktionen nutzt.
Papiermühle in Bad Wünnenberg?
Genau. Mhm, okay. Ja, es hat eine Papiermühle gegeben und es wird im Heimatbuch erwähnt, dass dieser Müller das Leinenlumpen-Sammelrecht hatte.
Ja.
Das hatte nicht jeder. Mhm. Das hat er also vom Fürstbischof bekommen. Und aus Leinen hat man dann das hochwertige Papier gemacht.
Mhm. Du siehst, das ist wirklich eine interessante Geschichte.
Ja, ja klar, ich bin hier völlig on halt hier, was hier gerade so abgeht und passiert halt. Und mich würde noch viel mehr interessieren, das waren so vorher so ein paar Sprüche, Marita oder auch Ilse, was ihr gesagt hattet halt. Also du spinnst, habe ich jetzt schon verstanden, kommt auch tatsächlich irgendwer. Vielleicht kann mir das auch mal erklären, wenn es wirklich wahr ist. Aber
ja, so richtig deuten kann man es nicht. Also man weiß, in Paderborn im Armenhaus war es Pflicht zu spinnen. Somit, wenn man gefragt wurde, was machst du denn beruflich, hat man das natürlich nicht so gerne gesagt, weil das war nicht anerkannt. Auch das Spinnen gehörte nicht zum ehrenhaften Handwerk. Warum auch immer. Die Weber, die Leineweber gehörten aber auch nicht zum ehrenhaften Handwerk. Weil man dem Weber auch immer unterstellt hat, dass er das Material, was er bekommen hat, nicht immer für den Auftraggeber verwendet hat. Man hat ihn unterstellt, dass er immer etwas beiseite gemacht hat. Mhm. Das hat man zum Beispiel dem Müller auch unterstellt. Mhm. Der Müller, das war auch kein ehrenhaftes Handwerk. Also das ist schon ganz witzig, wie sich das so zusammensetzt. Ja, aber jetzt zu der Frage zu dem Spinnen.
Genau.
Man musste als Magd oder eben auch schon Kinder mussten eine ungeheure Leistung erbringen. Also es wird zum Beispiel geschrieben, dass eine Magd jeden Tag ein Stück spinnen musste. Das waren knapp 3 Kilometer Faden. Und das ist wirklich bei Flachs eine sehr aufwendige Arbeit. Heißt ja nicht, dass die dann nur dieses Stück spinnen mussten. Die mussten auch nebenher ihre täglichen Arbeiten noch verrichten. Mhm. Ja? Und somit denke ich, ist so manche Magd auch am Spinnstuhl oder eingeschlafen oder ja, dass man vielleicht nach langem Spinnen oder nach täglichen Spinnen wirklich mal ein bisschen verwirrt war. Es ist ja auch heute noch so, dass zum Beispiel im Waldorf-Kindergarten, wenn Kinder zu unruhig werden, holt man das Spinnrad raus und das beruhigt. Mhm. Ja, Kinder schauen in das drehende Rad rein, finden das faszinierend und kommen zur Ruhe.
Monotonie.
Mhm. Ja,
ja, genau. Ja, klar. Macht auch glücklich.
Mhm. Ja.
Oder Alkohol halt.
Also so kann man das sich ungefähr erklären. Ne? Also es ist nicht sehr.
Und da kam wirklich der Begriff her, du spinnst, weil das war so dann irgendwann drin, dass die dann ein bisschen.
Ja, diese Monotonie und diese hohe Leistung, die man erbringen musste, denn es gab ja nur wenig Geld dafür.
Und dann hast du vorhin noch gesagt, wenn die das so gemacht haben und den Faden verloren haben, dann ist das tatsächlich daher, dass man den Faden verloren hat.
Genau, wenn man Flachs am Spinnrad spinnt. Und man verliert den Faden dabei, das heißt, man schläft ein oder man passt einen Augenblick nicht auf, dann ist der Faden an der Spule weg und den findet man nicht wieder. Und dann ist natürlich diese Arbeit ist verdorben.
Mhm. Okay. Regina, was macht man denn sonst so oder was hat man denn so alles aus diesem Flachs gemacht dann halt? Also was außer jetzt Leinen und was hat man dann aus Leinen gemacht?
Ja, in erster Linie haben die Bauern das ja auch selbst angepflanzt. Und selbst geerntet und selbst bearbeitet, um die Aussteuer ihrer Frauen, ihrer Kinder auszustatten. Ne? Jeder hatte ja damals seine Ballen Leinen zur Verfügung. Ne? Das war ganz wichtig, sonst.
Danach wurde die Frau bewertet, wie groß die Aussteuer war. Das war schon wirklich ein Schatz, den man auch gerne gezeigt hat. Also die Aussteuertruhe hat man gerne geöffnet und hat gezeigt, hier so viel habe ich. Das ist das eine. Zum anderen brauchte man für alles Leinenstoffe. Man brauchte Erntetücher, man brauchte Erntesäcke. Und Bettwäsche war aus Leinen, Unterwäsche war aus Leinen, Kleiderstoffe, alles war eigentlich aus Leinen bis zur Industrialisierung.
Und bis zum Aufkommen von Baumwolle.
Ja, genau.
Mhm. Und die Kleider, die ihr anhabt oder anhattet, sind die auch aus Leinen oder sind die aus Baumwolle?
Bei dem historischen Markt. Mhm. Also da achten wir natürlich drauf, dass es möglichst Leinen ist, um ein bisschen naturgetreu zu sein, um entsprechend der Zeit angezogen zu sein. Aber das kann man nicht unbedingt immer gewährleisten. Mhm. Also wir haben zum Beispiel, uns hat jemand Ballen geschenkt, wo jemand gesagt hat, oh, das sind jetzt Leinen aus irgendeiner Aussteuer, Leinenballen aus einer Aussteuer. Aber wir haben das dann näher angeguckt und da war das schon Baumwolle. Also es ist nicht immer, ne?
Man kann es nicht so gut erkennen.
Also ein feines Leinen ist schon ähnlich wie ein Baumwollstoff.
Okay, also muss man schon ein bisschen Ahnung davon haben,
das zu unterscheiden. Ja, ganz genau so. Ne?
Mhm. Okay.
Ja, es ist ja so, dass im 19. in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde eben Baumwolle sehr modern und Baumwolle war sehr viel weicher als Leinen. Zudem konnte man das Leinen zu Anfang maschinell nicht so gut verspinnen, ja. Und dann hat man diese Faser zerrissen und hat es mit Baumwolle vermischt. Und dann konnte man das mit der Maschine, also in Bielefeld, in der Ravensberger Spinnerei, sehr gut verspinnen. Und es wurde sehr viel kostengünstiger. Und dann haben natürlich die Weber gesagt, ah, das ist schlechtes Leinen, Geminderlinnen, das darf man nicht kaufen, das ist Geminderlinnen. Und wie das häufig so ist, das wurde zu einem Qualitätsbegriff. Ja,
das stimmt.
Es war sehr viel, es war robust, weil ja Leinen dazwischen war und Baumwolle machte den Stoff ein bisschen weicher und saugfähiger und so. Und so wurde das dann sehr beliebt. Und dann kam natürlich um 1900 die Baumwolle sehr stark dazu. Aber zu einer guten Aussteuer hörte immer noch das reine Leinen.
Ganz genau. Ja. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel Trockentücher, die waren dann auch oft aus Leinen, das war besonders gut, oder dann eben aus diesem Mischgewebe, Geminder. Mhm. Ja, aber das war dann etwas saugfähiger als nur Leinen. Okay.
Regina, du wolltest da gerade noch einspringen.
Nee, ich wollte da nicht einspringen.
Okay, ich hatte das gedacht, dass du... Achso, okay, alles klar. Ja, die Zeit, es ist total spannend halt, weil es gibt so viele Sachen darüber zu berichten halt und zu hören. Jetzt hattet ihr zwei Sachen noch erwähnt gehabt, aber einmal war es ins Blaue fahren, das kommt wohl auch daher, ne? Also das hatte irgendwer vorhin von euch erzählt.
Ja, die Fahrt ins Blaue, das ist natürlich besonders schön, wenn so ein Flachsfeld blüht. Vom Weiten sieht es aus wie ein wogendes Meer, ein blauer See oder ein blaues Meer. So wird es zum Beispiel von Goethe in seiner Italienreise beschrieben. Ja, und somit hat man dann von der Fahrt ins Blaue gesprochen. Man musste sich beeilen, denn die Flachsblüte hält einfach nicht lange an. Wenn die Blüte da ist, dann muss man auch losfahren oder losgehen. Und deswegen wollen wir ja auch gerne diese Wanderung dahin machen, dass man das blaue Feld sieht.
Okay, und da kam tatsächlich, wir fahren heute mal ins Blaue.
Ja, wir fahren ins Blaue.
Ja, verrückt halt. Ilse, was? Ja. Egal. Was habt ihr noch so auf der Agenda jetzt außerhalb des Flachsjahres, was ihr ausgerufen habt? Was gebt jetzt gerade so aktuell noch für 2021 vom Heimatverein an?
Ja, wir haben ja damals, als wir unser kleinen Speicher gebaut haben und die Scheune, die damit angegliedert ist, die alte Kaisers damals landwirtschaftlich genutzte Scheune, die haben wir ja damals zurechtgemacht, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, dass da die Spinnstube eingerichtet werden soll. Da haben wir ja ein Programm aufgelegt, was so ein bisschen auch mit Kneipp zu tun hat. Hinter dieser Scheune ist übrigens ein sehr schöner, sehr, sehr vielfältiger Kräutergarten, womit wir auch einen Teil der Kneippschen Lehre beanspruchen, hierfür in Wünnenberg. Das heißt also, wir zeigen gerne diesen Garten, wo über 100 verschiedene Heil- und Gewürzkräuter zu sehen sind. Und wir haben dann auch die Obstgeschichte angefangen damals, als wir den Speicher gebaut haben. Wir haben ja in dem Keller des Speichers haben wir eine kleine Destille, klein aber fein, und machen dort Obstbrände. Viele Leute sagen jetzt, ne, der Heimatverein ist ein Schnapsverein, Aber da legen wir gar nicht so unheimlich Wert drauf, dass wir ein Schnapsverein sind, sondern wir machen auch Schnaps. In erster Linie ist es aber, dass wir Wert darauf legen, die Bedeutung vom Obst in der Ernährung darzulegen. Das heißt also, wenn wir da Seminare anbieten, die Leute können sich angucken, wie wir natürlich Schnaps brennen aus Obstmeische. Aber bei diesen Seminaren wird auch immer deutlich, welche Wertigkeit das Obst hat für unsere Ernährung und worauf man achten soll, wenn man eben zum Beispiel Äpfel kauft oder irgendwie. Ne,
und da macht ihr auch regelmäßig Seminare?
Da machen wir Seminare. Jetzt momentan läuft das natürlich nicht so, aber normalerweise melden sich dann Leute, meistens kleine Gruppen, die dann zugucken und die dann aber auch meinetwegen kochen bei uns in der großen Küche von der Scheune, Kräuterkochen machen oder wir machen auch Stadtführungen, das heißt also nochmal die Geschichte des Ortes weitergeben. Dann haben wir eine Kooperation mit der Westheimer Brauerei, das haben wir jetzt dieses Jahr wieder ganz aktuell. Wir haben einen Whisky aufgelegt, der dieses Jahr in Flasche gekommen ist, den wir verkaufen. Es sind übrigens noch Flaschen da.
Zu erwerben wo?
Zu erwerben. Wo? Momentan eben nur bei mir zu Hause, Rosenstraße 16.
Das war der Werbeblock?
Ja. Ja, wir müssen uns natürlich auch irgendwie investieren. Reinvestieren. Ja, also wir müssen irgendwie sehen, dass wir Geld reinkriegen. Manche, wir haben ja sonst immer Veranstaltungen gemacht, Kaffee und Kuchen im Speicher oder dann zuletzt in der Scheune im letzten Jahr. Aber da läuft ja jetzt gar nichts. Irgendwie muss der Verein ja leben. Ne? Wir haben diese beiden Gebäude und die fressen Geld und das ist nun mal so.
Ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle die flüssigen Schnaps auch gut weggenommen wird oder auch abgenommen wird. Halt. Dass der eine oder andere Württemberger auch ganz dankbar ist darüber.
Ist ja auch ein lecker Wässerchen.
Okay, ja, die Zeit läuft halt. Ihr hattet aber noch was auf dem, oder ich frage noch andersrum, was wollt ihr noch mitgeben halt letztlich? Also es gab ja noch so zwei, drei Sachen vielleicht, wenn ihr noch was loswerden möchtet oder sowas halt, dass wir da nochmal angehen. Die Silse winkt ganz dolle.
Ja, genau. Also ich möchte nochmal wirklich sagen, wir sind inzwischen, damals waren wir, als wir den Verein gegründet haben, so in den 30ern, jetzt sind wir relativ betagt schon, die meisten von uns sind Rentner. Wir würden uns unheimlich freuen, wenn sich auch junge Leute finden würden, die vielleicht auch neue Ideen in unseren Verein bringen würden, vielleicht neue Initiativen ergreifen, vielleicht nochmal wieder andere Dinge anstoßen würden, woran wir überhaupt noch nicht gedacht haben. Aber auch was mit Heimat, was mit unserem Ort zu tun hat, was man einfach neu machen kann. Also wir wären unheimlich dankbar für Zuwachs.
Jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, Ideen hat und nochmal dazu gesagt, weil das ist ja oftmals so ein Ding, man muss nicht gleich im Vorstand mitarbeiten.
Nein.
Einfach nur mitmachen geht auch. Ne?
Nur einfach mal kommen. Wir haben ja sonst immer zweiwöchig Treffen gehabt. Das ist jetzt auch eingeschlafen. Ich hoffe, dass das bald wieder kommt. Es ist immer sehr gemütlich, auch speziell im Sommer. Da treffen wir uns meistens in unserem Garten hinter der Scheune. Wirklich sehr, sehr schön mit ganz tollem Blick übers Sinnfeld. Und da tauscht man sich aus und da wären wir wirklich sehr dankbar, wenn da mal einfach jemand vorbeikommt, es steht auf unserer Homepage, wann wir uns treffen meistens, wenn da mal jemand einfach vorbeischneidet und sagt, Mensch, ich habe eine tolle Idee, was wir da noch machen könnten und ich würde euch unterstützen vielleicht bei dem, was ihr tut, aber ne, ich könnte mir vorstellen, auch irgendwas anderes in diesen Verein einzutragen.
Dafür wollen wir das ja machen, dass wir das einfach bekannt machen halt, mehr oder weniger, und vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch durch dieses Medium, was ja vielleicht auch neu ist, doch ein bisschen eher angesprochen und einfach sagt, ich komme mal vorbei, ich melde mich bei euch.
Halt, super, ne?
Ja. Das wäre toll.
Genau, richtig.
Sehr gut, was gibt's von euch beiden noch?
Naja, wir haben diese Geschichte sicherlich immer im Blick und rund um diese Aktionen auch immer wieder Ideen, die wir anbringen und wo man auch wirklich aktiv werden kann. Also auch Leute, die sich für die Flachsverarbeitung und Leinenverarbeitung interessieren, sind herzlich willkommen Und es ist nicht nur das Alte, sondern auch neue Dinge können mit eingebracht werden.
Das heißt, jeder, der ein bisschen sehen und lernen möchte, wie das funktioniert, da habt ihr ja so viele Aktionen gerade beschrieben, demnächst oben halt, können sich bei euch melden oder auch einfach hinkommen, mitmachen, je nach Corona halt letztlich. Ja. Und du hattest noch ein, zwei Worte mitgebracht, halt, die man auch vielleicht kurz erwähnen kann, halt auf Blatt.
Du meinst das plattdeutsche Gedicht vom Dorbkind. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt aus Wünnberg kommen muss, wenn ich daran teilhaben will. Auch Zugezogene sind herzlich eingeladen. Ich versuche mich jetzt mal. Meine Eltern haben beide immer platt gesprochen. Ich habe es nicht so sehr, aber ich glaube, das schaffe ich noch. Und zwar ist das die Geschichte vom Dorbkind. Wann de Sommerföhle fleget und de Pflöte-Papen chot, wann des Schwattdörren Hecken in Blumen stot, wann de Sonne vom Himmel scheint, so fein, oh, wo schön is et dann, ein Dorbkind zu sehen. Wann de Löhlinge nestet und um an Dake spektakelt, wann de Doven wer hecket und de Höhnere kakelt, wann de Glocken löhet Sundach in't Hauchamt so fein, oh, wo schön is et dann, ein Dorbkind zu sehen.
Sehr schön. Und wer das jetzt noch sagen kann, der kriegt doch mindestens eine Flasche von eurem Whisky, oder?
Auf jeden Fall.
Na, siehst du, das gibt's in der Rosenstraße, Leute. Also da können wir wohl eine Flasche immer verlosen hier heute Abend. Halt. Sehr gut. So, Marita, zu guter Letzt. Gibt's den Begriff alter Knacker? Den musst du nochmal erwähnen und erzählen, was das mit sich auf sich hat.
Ja, an der Haspel wickelt man den Faden auf, das heißt, man bestimmt die Länge des Fadens. Der Weber benötigt die Länge des Fadens, um das Gewebe zu berechnen. Zum anderen ist es eine Verkaufseinheit, also 60 Umdrehungen sind ein Bind. Diese Haspel hat ein Zählwerk, nach 60 Umdrehungen schlägt so ein Holzhaken oder ein kleiner Holzhammer zu und das knackt einmal. Und da in den Spinnstuben diese Tätigkeit von überwiegend Männern ausgeführt wurden, nannte man diese Männer die alten Knacker.
So, der Rest könnt ihr euch zu Hause denken und dazu dichten und so weiter halt letztlich. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat wieder mal total viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Folge könnte in der Schule laufen halt, weil dann die auch alle mal erfahren, was tatsächlich Flachs bedeutet und wo das herkommt, was damit alles verbunden ist und wie auch immer. Ich war ein bisschen aufgeregt vorher, weil ich auch nicht wusste, was auf mich zukommt, weil mit so viel Damen auf einen Schlag halt hier, aber das hat tatsächlich sehr gut geklappt.
Wir haben mich nicht erschlagen, ne?
Nein, ihr habt mich nicht erschlagen, ihr habt mich vielleicht veralbert oder sowas, das werde ich hinterher erfahren. Nein. Ja, vielen Dank. Wenn Anregungen sind, Ideen, meldet euch, wir freuen uns über alles. Ansonsten einen schönen Restabend und euch beim Zuhören viel Spaß, bis demnächst. Dankeschön, euch
drei. Wir danken auch. Vielen Dank, vielen Dank, es war sehr schön.
Tschüss.
Tschüss.